Herzlich willkommen im Podcast des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. Dieser Podcast soll seinen ZuhörerInnen einen Einblick in interessante Themen der Geschlechterforschung geben. Dazu laden wir zum einen ehemalige Studierende des Studiengangs Geschlechterstudien ein. Dieser Studiengang ist Teil des Masterstudiengangs Kultur und Gesellschaft hier an der Universität Paderborn. Neben diesem Format, in dem ehemalige Studierende ihre Masterarbeit vorstellen, werden fortan auch Gespräche mit WissenschaftlerInnen geführt, die Themen erforschen, die mit Geschlecht zusammenhängen. Ein Fokus liegt dabei weiter auf der Universität Paderborn, ist aber nicht darauf begrenzt. Ich freue mich heute, Dr. Muriel González-Atenas begrüßen zu dürfen und da wir uns persönlich kennen, bleiben wir auch beim Du. Muriel, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo Annike, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich auch über dieses, doch für meine Zunft immer noch innovative Format eines Podcasts. Ich finde, das ist gut. Lernen funktioniert über viele Kanäle und das ist gut, dass das auch in der Geschlechterforschung so betrieben wird. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Muriel González-Atenas. Ich bin Historikerin, bin auch in Geschichte promoviert, arbeite an der Uni, mache aber auch außeruniversitäre Geschichtsvermittlung über Stadtführungen, Veranstaltungen, wie auch immer. Ich arbeite mit so lokalen Geschichtsvereinen zusammen, um eben auch Geschichte nicht nur an der Universität und akademisch zu vermitteln, aber auch, weil Geschichtsschreibung nicht nur über die Akademie, also über Universitäten funktioniert. Dann definiere ich mich auch noch als Aktivistin, das heißt, ich bin einfach, ich bin Feministin, jetzt darf man das ja sagen. Ich lebe in Hausprojekten, ich bin viel auf der Straße und engagiere mich für vielerlei Themen, unter anderem eben für die Gleichberechtigung aller Geschlechter, was jetzt mit unserem Thema zu tun hat.
Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal für deine Vorstellung. Für diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal heute hören, mein Name ist Anne Krämer. Ich arbeite seit Dezember 2020 hier am Zentrum für Geschlechterstudien und beschäftige mich vor allem aus einer soziologischen Perspektive mit Geschlecht im Alltag, mit Normierungs- und auch Naturalisierungsprozessen. Und heute steht natürlich aber deine Arbeit im Vordergrund, Muriel. Du hast ja eben schon gesagt, du bist promovierte Historikerin. Womit beschäftigst du dich denn konkret? Da ich habe ja schon gehört, deine Interessen sind erstmal sehr weit.
Ja, manchmal denke ich, es ist doch alles sehr eng gesteckt. Aber das liegt einfach daran, dass ich mich sowohl wissenschaftlich und beruflich als auch aktivistisch mit ähnlichen Themen beschäftige. Ja, meine Themen in der Geschichtswissenschaft, das ist sozusagen das übliche Vorankommen und das übliche Curriculum bei uns in den Geschichtswissenschaften. Man hat sich auf eine Epoche spezialisiert. Ich bin spezialisiert auf die frühe Neuzeit, das ist also die Zeit nach dem Mittelalter, ungefähr ab 1492, ungefähr sagt man, und endet ungefähr auch mit der Französischen Revolution 1789. Das ist sozusagen meine Kernzeit, mit der ich mich beschäftige. Inhaltlich beschäftige ich mich mit Kulturen des Wirtschaftens, also Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Arbeit, inwiefern Geschlecht sozusagen Arbeit strukturiert oder Arbeit Geschlecht strukturiert. Ich beschäftige mich mit der Geschichte des Feminismus. Das geht dann über meine Epoche natürlich hinaus, weit hinaus, also bis in die heutige Zeit sozusagen. Ich beschäftige mich mit feministischer Epistemologie, also Denkweisen. Mein neues Projekt beschäftigt sich mit Selbstbild Europas. Und was ich da mache, ist ein Karten analysieren, also Europakarten analysieren bis ins 19. Jahrhundert, weil das sozusagen ein neues Medium ist, was populär wurde. Und wie sich Europa, meine Frage ist, wie sich Europa in diesen Karten selbst konstruiert und selbst generiert. Und das Ziel ist natürlich, Europa zu dezentralisieren, also ganz, ganz in postkolonialer Perspektive es zu verrücken aus dem Zentrum heraus und damit auch Geschichte, Europageschichte zu dekolonialisieren. Ja, und im weitesten Sinne beschäftige ich mich mit Geschlechtergeschichte und das geht dann auch über die frühe Neuzeit hinaus. Also ich habe auch zur ersten Frauenbewegung gearbeitet, Ich beschäftige mich mit Wirtschaftsweisen auch im 19. Jahrhundert und so weiter. Und das geht dann auch bis in die Jetztzeit, sich mit Geschlecht auseinanderzusetzen, mit sexueller Orientierung, mit Gesundheit, Empowerment und ja, das sind so die Themenfelder.
Ja, ich finde jetzt als Soziologin, die ja doch vor allem in der Heute-Zeit sich irgendwie befindet, ist es ja doch ein total breites Feld. Und ich finde, das zeigt aber auch, dass Geschichte, also wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir haben, das, was wir denken, so wie wir beispielsweise Geschlecht leben, ja immer Ursprünge hat und eben immer historisch eingebettet sein muss, um es verstehen zu können, dann finde ich, ist es ja auch eben logisch, dass man nicht nur diese kleine Perspektive eigentlich haben kann. Ist das auch das, was so diese ganzen Facetten von Frauengeschichte, lesbischer Geschichte, Kolonialisierung, Dekolonialisierung, Rassismus, mit all das, womit du dich beschäftigst, ist das, das der Aspekt, der das verbindet vielleicht?
Ja, genau, genau. Also was mir so an Geschichte so unglaublich Spaß macht, ist, dass ich gerne mich in Archiven bewege und mich mit Quellen beschäftige und versuche, andere Zeiten, andere Denkweisen nachzuvollziehen und Verknüpfungen herzustellen und sozusagen einen analytischen Blick auf Menschheitsgeschichte und Entwicklung zu haben. Und das Zweite ist, es ist natürlich auch ein Instrument, für mich immer noch ein emanzipatorisches Instrument, Wissen und Handlungsweisen zu situieren, zu verorten und damit auch ein Stück weit zu entmächtigen oder zu dezentralisieren, wie ich das immer nenne. Genau, weil alles ist geworden, nichts war schon immer so, wie es ist, sage ich meinen Studierenden gerne. Und es gibt kein ahistorisches, das ist schon immer so, oder was Dinge biologisiert. Und das ist natürlich in der Geschlechterforschung ganz, ganz wichtig. Für mich zumindest ganz, ganz wichtig, herauszufinden und deutlich zu machen, dass so wie es jetzt ist, ist es geworden. Und es ist noch gar nicht alt. So, also im Sinne des, ich möchte was verändern oder wir möchten etwas verändern, und Ungleichheiten, Diskriminierungen angehen, analysieren und es verändern. Und das geht natürlich nur, wenn ich das Bewusstsein dafür habe oder die Hintergrundmusik, das war nicht schon immer so. Das heißt, zu anderen Zeiten waren Dinge anders und Geschlechterverhältnisse, um beim Thema zu bleiben, waren anders. Und damit lassen sie sich auch wieder verändern. Und es ist natürlich auch spannend, warum sind die Dinge so geworden, wie sie sind? Oder wie sind sie so geworden, wie sie sind? Ich frage gar nicht so oft nach dem Warum. Das ist vielleicht naturwissenschaftlicher Angang. Ich beschäftige mich damit, wie sie anders geworden sind. So. Und das Warum, das kann ich ja oft in der Geschichte gar nicht nachvollziehen.
Ja, eben. Man hat ja auch immer nur von bestimmten Aspekten, kann man überhaupt geschichtlich arbeiten. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, wer welche Quellen hinterlassen hat. Also es gibt natürlich verschiedene Quellen, also schriftliche Quellen, aber auch sowas wie Artefakte oder andere mündliche Erzählungen. Dann ist ja schon immer die Frage, wer hat das hinterlassen und in welchem Kontext wurde das hinterlassen und was ist da eben mitzudenken. Das gehört ja auch total, also ist ja Teil der Geschichtswissenschaft, Methodenkritik oder nee, Quellenkritik heißt es, ne, zu machen. Aber was ich mich dann frage, ich habe so ein sehr romantisiertes Bild vielleicht auch nicht, von der Geschichtswissenschaft, dass man in so verstaubten Archiven ist und dann irgendwelches Papier, was man nur noch mit Handschuhen anfassen darf, umblättert oder auf Mikrofischen irgendwelche kleinen Schnipsel der Geschichte sucht und dann auf irgendwas trifft, was einen total umhaut, wo man denkt, Wahnsinn, dass ich das jetzt finde. Ist das so romantisiert oder ist das tatsächlich so?
Also es ist ein großes Stück weit, ist es so. Genau, du begibst dich auf die Suche, hast eine Idee. Natürlich musst du wissen, wie ein Archiv funktioniert. Und natürlich musst du wissen, wie gesellschaftlich Erinnerung und Gedächtnis funktioniert. Also es ist eben nicht nur das Archiv. Du musst auch kritisch, und da geht die klassische Quellenkritik mir auch gar nicht weit genug. Das eine ist die Quellenkritik, das heißt, du guckst ja genau an das Schriftstück, was du vor dir hast, wer spricht zu wem, wie sieht das aus, warum ist das überhaupt überliefert, wie ist es überliefert, also über welche strukturellen Wege, wie sieht die Handschrift aus, ne? Wie sieht das Papier aus? Ist da viel durchgestrichen? Wie ist die Anrede? Also da gibt es so die verschiedensten Dinge, die man sich dann als Historikerin ganz klassisch anguckt. Aber es geht halt, die klassische Quellenkritik geht nicht darüber hinaus, zum Beispiel, warum ist das so überliefert? Wie funktioniert ein Archiv? Natürlich muss ich mich damit beschäftigen, aber das sozusagen Teil der Quellenkritik zu begreifen, wie entstehen überhaupt Archive und auch kritisch damit umzugehen, wer bestimmt, was erhalten wird und was wird dann tatsächlich erhalten? Und ist da zum Beispiel, sind da strukturell, von der Idee her, sind da strukturell intersektionale Perspektiven angesetzt? Und das ist meistens fast nie der Fall. So. Mhm. Das heißt, es werden bestimmte Dinge überliefert, andere Dinge werden nicht überliefert. Dann hat das natürlich auch mit Überlieferungs- und sozusagen Erhaltungsmöglichkeiten. Man kann eben nicht alles, also wenn man jetzt zum Beispiel Steuererklärungen nimmt, weil ich da mal ein Projekt dazu gemacht habe, natürlich kann man nicht alle Steuererklärungen über alle Jahre erhalten. In Deutschland wurde seit, also schon ein bisschen Ende des 19. Jahrhunderts auch Steuern erhoben, aber systematisch ab 1906. Da kann man natürlich, da würde alle Archive bei so seriellen Quellen, wie wir sie nennen, würden die Archive aus allen Nähten platzen oder wären sie schon aus allen Nähten geplatzt. Beziehungsweise ist es ja auch ein Problem für alle großen staatlichen Archive und auch Landesarchive und städtischen Archive. Aber es muss natürlich eine Auswahl getroffen werden. Das ist zum einen, das muss man kritisch betrachten, wie wird diese Auswahl getroffen, aber auch eben, was wird nicht erhalten und warum wird es nicht erhalten? Genau. Da helfen uns dann aber eben auch Bewegungsarchive. Es gibt eben nicht nur die staatlichen Archive, sondern es gibt Archive, die in Bewegungen entstanden sind, also zum Beispiel der Frauenbewegung, der zweiten Welle der Frauenbewegung, der Frauen-Lesben-Bewegung. Es gibt feministische Archive. Also darauf ist sozusagen Erinnerung und Gedächtnis auch angewiesen, dass es andere Formen der Archive gibt als die staatlichen, so, die natürlich einen ganz anderen Blick darauf haben, was erhalten werden muss und was archiviert wird, so. Und diese Bewegungsarchive sind Teil der Geschichte, die eben nicht in den normativen Diskurs gehören oder erst viel später zu normativen Diskurs gehören, sodass man das auch nicht für erhaltungs- und archivierungswürdig hält. Von daher sind solche Bewegungsarchive wichtig. Und auch viele weitere private Archive aus privaten Initiativen. Wirtschaftsarchive sind zum Beispiel überwiegend privater Natur, aber haben ganz wichtige Quellen auch. Aha. Also von daher ist es schon auch wichtig. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, wenn wir jetzt mal über den europäischen Rahmen hinausgehen, was könnten noch Archive sein in Kulturen, die einfach anders funktionieren? Zum Beispiel, da gibt es ja jetzt auch in den letzten 10 Jahren neuere Arbeiten und Versuche zu, zum Beispiel Wasser. Inwiefern ist Wasser auch oder Meere Teil von Archiven? Sand, Wüste, überhaupt Topografie Teil von Archiven? Archäologinnen arbeiten oder die Archäologie insgesamt arbeitet viel mehr mit solchen Begebenheiten. Das müssten wir Historikerinnen auch tun. Und zwar nicht nur für antike Zeiten oder vorantiken Zeiten, also Ur- und Frühgeschichte, sondern tatsächlich für die gesamte Geschichte bis ins 21. Jahrhundert. Das heißt, das ist in Diskussion oder in Disput, was ist eigentlich ein Archiv? Und das ist auch richtig so, dass wir immer wieder zyklisch quasi Archivwesen in Frage stellen und dann kritisch erweitern. Genau, aber so ist es tatsächlich. Wir haben eine Fragestellung, wissen ungefähr, wie ein Archiv funktioniert, wissen natürlich auch möglichst, wie unsere Epoche funktioniert, in die wir forschen wollen, und überlegen uns dann, wo könnte ich Quellen für meine Fragestellung finden? Das ist eine Herangehensweise und die andere ist, dass du Zufallsfunde hast bei anderen, bei anderen Recherchen und kommst und triffst plötzlich auf eine Quelle, die dir vorher so nicht bekannt war und die auch komplett, also dir eine neue Frage aufwirft oder komplett Bilder dir zerschießt zum Beispiel. Aha. Und das, so ist es mir gegangen, als ich habe meine Magistraarbeit über die Hexenverfolgung in Köln geschrieben, also die zweite Inquisition. Und dann bin ich plötzlich auf Bittgesuche, Gnadengesuche, also Suppliken heißen die in der Geschichtswissenschaft, von Handwerkerinnen gestoßen. Und zwar viele. Und das, mein Erkenntnisstand bis dahin, und das war auch der Forschungsstand bis dahin, Frauen in Köln waren in den Zünften, also es ist sowas wie mittelalterliche Handwerkszusammenschlüsse, sind im Mittelalter, es war die Hochzeit der Frauenarbeit in Köln, in allen, also in vielen Zünften vertreten und haben auch gearbeitet in vielen Zünften. Und nach dem Mittelalter beginnt eine neue Zeit, die Zünfte werden rigider in ihren Aufnahmebedingungen und Frauen werden komplett ausgeschlossen und verschwinden dann aus den Zünften und sind dann keine Handwerkerin mehr. So. Aha.
Und diese Sachen, die du gefunden hast, diese Bitten, waren sozusagen, sie waren angeklagt als Hexen und waren aber in Zünften zusammengeschlossen. Und wie war da der genaue Zusammenhang?
Genau, sie waren entweder als Hexen angeklagt oder sind in Verfahren verhört worden, ne? Also sind zu Gerichtsverfahren als Zeugin. Das war auch schon mal ungewöhnlich, dass sie als Zeugin ohne Vormund auftraten. Und dann sagten, ich Webermeisterin, Webersche ist es auf Kölsch, auf Altkölsch sozusagen. Ich Webersche oder ich Schneiderin. Aha. Ich alter Herkommen und Zunft sowieso. Aha. Und das hat mich dann irritiert und dachte, okay, jetzt schreibe ich erstmal meine Magisterarbeit zu Ende über die Hexen und dann muss ich aber nochmal gucken, was ist das mit den Handwerkerinnen, die sich sozusagen selbstverständlich autodeterminierten als Handwerkerin und als auch als Zunftmitglieder und in der einen oder anderen habe ich sie sogar als Schwester, also ich Schwester oder ich bin Teil der Schwesternschaft, ne? Also das ist äquivalent zu der zu den Bruderschaften in den Zünften.
Ja.
Die werden immer weniger, ne? Also diese Funktion übernehmen dann andere Institutionen und andere Netzwerke, aber sie halten sich noch eine Zeit lang in der frühen Neuzeit. Aha. Und das hat mich irritiert. Das waren Befunde, die meinem Kenntnisstand und dem damaligen Forschungsstand widersprachen. Und zwar eklatant widersprachen.
Ja. Ja. Und das war dann deine Doktorarbeit, richtig?
Daraus habe ich dann meine Promotion gemacht und mich mit vier verschiedenen Zünften beschäftigt, die sich, ja, in denen dann eben diese Gnadengesuche über diese Bittgesuche, was eine andere Quelle ist, also in den Normen, in den Zunftnormen oder Zunftverfassungen, findet man oft gar keine Trennung von Frauen und Männern. Aha. So. Oder es wird immer in der männlichen Form gesprochen. Danach wäre ich nicht sozusagen auf dieses Verhältnis gekommen oder auf diese Geschichten gekommen, wenn ich nur sozusagen normative Quellen gehabt hätte. Das ist ja wie heute, wie als würden wir in 100 Jahren unsere Geschichte mit dem bürgerlichen Gesetzbuch schreiben. Da käme eine völlig andere Gesellschaft bei raus.
Ja.
Sondern, ne, man muss eben auch Quellen nehmen, sie sind in den späten 80ern als Ego-Dokumente definiert worden, die, wenn man sie entsprechend kritisch betrachtet, sehr wohl historische Aussagen zulassen. Ne? Also sie galten oft als zu subjektiv, um Aussagen zu treffen zu können. Aber wenn man auf eine bestimmte kritische Art und Weise, und da ist Methode eben sehr wichtig, oder Herangehensweise, kann man sehr wohl Rückschlüsse auch zu sozialer Praxis sozusagen schließen. Genau, und diese Bittgesuche, also im weitesten Sinne am Rande von Streit oder innerhalb von Streit, wenn ich da Quellen finde, werden nochmal andere Aussagen getroffen, individuelle biografische Aussagen, wo es um soziale Verhandlungsformen geht, die ich in normativen Quellen natürlich überhaupt nicht finde. Das ist, normative Quellen sind immer das Ideal, da geht es nie um Verhandlungen oder Streit und damit auch soziale Praxis, die Usus sein kann. Ne? Obwohl in der Norm was ganz anderes steht. Also wir haben die Straßenverkehrsordnung, es steht, geh nicht über Rot.
Ja, ja.
Gut, wenn wir damit in 100 Jahren Geschichte schreiben würden, wären wir alle, ne, wir würden alle bei Rot stehen bleiben.
Ja.
So ist es natürlich nicht.
Ja.
So, und das ist auch gut so, dass es nicht so ist. Aber da muss man halt drauf achten, in meiner Quellenauswahl.
Und das ist ja auch, finde ich, das Interessante. Also dass man eben auch so ein bisschen, naja, ich sage das wirklich sehr geschichtsleihenhaft, so ein bisschen dem, ich will nicht Wirklichkeit sagen, weil da ziehen wir uns noch einen anderen philosophischen Schuh mit an, den will ich gar nicht, aber dem so ein bisschen näher kommt, wie die Realität für die Menschen war. Und als du das eben erzählt hast, hatte ich noch so zwei Stichpunkte, wo ich dachte, das sind ja eben auch Sachen, über die man nachdenken muss bei Quellen. Nämlich zum einen, dass natürlich auch Machtstrukturen immer gewirkt haben, das heißt auch auf Quellen wirken werden. Und natürlich, dass die Sinnzuschreibung, das jetzt falle ich wieder in soziologische Begriffe, aber das sind die, die ich gut kenne, dass die Sinnzuschreibung natürlich auch beachtet werden müssen. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass Begriffe wie Homo- und Heterosexualität ja eigentlich Begriffe des 19. Jahrhunderts sind, wenn ich das richtig weiß. Wie fasst man dann das, was jetzt als Homo- und Heterosexualität gefasst wird? Ne? Das sind ja auch so Sachen, mit denen muss man sich dann als Historikerin beschäftigen.
Ja, genau. Also zum Beispiel, ich habe für eine Stadtführung, die ich schon seit vielen, vielen Jahren mache, mit einer Kollegin für den Kölner Frauengeschichtsverein und die sehr beliebt sind und immer viel gebucht werden, kann ich natürlich nicht nach Lesben in der Geschichte suchen. Also die stehen in, also dieses Wort, das Wording ist natürlich ein anderes. Aha. Und da muss ich nach anderen Dingen suchen. Und ich muss mich vielleicht auch fragen, ist es vielleicht in der Geschichte ein Phänomen gewesen, was keiner näheren Beschreibung bedurfte, weil es quasi Normalität oder Alltag waren, dann würde ich das vielleicht auch nicht finden. Also. Oder es ist so undenkbar, dass ich es nicht finden würde, egal welches Wording dazugehört. So, da muss ich sehr offen dran gehen und muss tatsächlich auch als Historikerin offen auf, auch wenn ich eine These habe, die ich natürlich immer am Anfang habe, mich überraschen lassen. Also es ist im Prinzip ein Labor und es ist experimentell. Genau, und nochmal zu der Realität. Handhabe ich das ähnlich wie mit Wahrheit. Ich versuche das zu vermeiden, weil das sozusagen auch aussagt, so ist es gelaufen und ich spreche jetzt nun die Wahrheit. Es ist natürlich auch für mich als Historikerin und als Historiografin, spreche ich meine Perspektive von den Dingen aus. So. Das ist auch ein Bruch mit der klassischen Geschichtswissenschaft, zu sagen, ich spreche das aus, was ich sehen kann mit meinen Mitteln und situiere auch meine Mittel und mein Wissen. Das ist eine alte feministische Technik, also von Sandra Harding über Donna Haraway, also ne, von Philosophin über Wissenschaftshistorikerin oder kritische Naturwissenschaftlerin, wie Donna Haraway das ist, die gesagt haben, um zu beurteilen, Leserin oder Konsumentin von solchen Geschichten oder von Forschung oder von Schrift überhaupt, von Aussagen, hilft es mir oder kann ich das nur, wenn sich sozusagen die Perspektive, die schreibt, auch situiert, also deutlich macht. Und das ist ja ganz lange in der Geschichtswissenschaft, diejenige, die schreibt oder derjenige, der schreibt, schreibt einfach die Wahrheit und kann auch von jeder Perspektive alles sehen. Aha. So, und muss auch gar nicht situieren, woher dieses Wissen kommt. So, klar muss man die Quellen deutlich machen, aber wie man als Person sozusagen situiert ist oder verortet ist, welche Kenntnisse man hat, das war lange nicht, wurde nicht gefragt. So, ich finde das aber wichtig.
Der göttliche Trick, wie?
Genau, der göttliche Trick, genau. Aber das ist natürlich wichtig, aus welcher Positionierung du schreibst und aus welcher Situierung du schreibst. Das versuche ich auch immer deutlich zu machen. Nicht mit meiner ganzen Biografie, aber zumindest mit dem, was zu diesem Fach dazugehört oder für diese eine Forschung dazugehört. Natürlich muss ich auch deutlich machen, mit welchen Methoden ich arbeite, was ich für Quellen gefunden habe, welche Frage ich an die Quelle hatte und so weiter. Das ist wichtig, das zu situieren.
Aha. Ja, und Haraway sagt ja eben, genau so kommen wir zur Objektivität. Also es wird ja dann oft gesagt, dadurch wird es eben total subjektiv. Und Haraway argumentiert ja genau andersrum und sagt, nein, dadurch, dass wir es offenlegen und Verantwortung für das übernehmen, was wir tun als WissenschaftlerInnen, nur so kann es objektiv werden.
Ja, genau. Ich frage mich immer, warum, das ist natürlich, also es hat auch was mit Aufklärung zu tun und Verwissenschaftlichung Europas, warum fragen wir nach der Objektivität? Worum geht es eigentlich? Was ist das Bedürfnis an Objektivität? Aha. So, ist es, also für welche Fragestellung brauche ich die Objektivität? Aha. Wenn ich mir, ohne Historikerin zu sein, meine Geschichte anschaue und Geschichten zeitgenössisch anschaue, ist es so, wir haben viele Perspektiven. Also wir haben eine Situation, da sind fünf Leute dabei und da gibt es fünf verschiedene Situationen, weil es fünf verschiedene Perspektiven auf die Situation gibt. Warum brauche ich Objektivität? Warum brauche ich eine Erzählung zu einem Geschehen? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Das ist natürlich so, das sind so geschichtsphilosophische Fragen. Da gibt es meistens keine Zeit für, sich damit zu beschäftigen, aber das ist sozusagen der Ausgangspunkt, warum ich Begrifflichkeiten wie Wahrheit und Realitäten nicht verwende, sondern ich rede von sozialer Praxis dann.
Mhm. Ja, ich finde das auch ein super spannendes Thema. Vielleicht müssen wir uns außerhalb dieses Podcasts nochmal darüber unterhalten.
Ja.
Wir kennen uns ja jetzt auch einige Zeit und ich weiß ja auch, dass es mehrere Einschnitte gab, was so Quellenarbeit gab. Das eine war der Einsturz des Archivs in Köln und das zweite, so das ist eine Annahme von mir, ist vielleicht Corona. Was bedeuten solche Einschnitte für die Geschichtswissenschaft?
Also ich kann das mal ganz konkret machen. An meinem Fall, ich habe meine Quellen für die Dissertation kamen aus dem Kölner Stadtarchiv und das hat dem sozusagen ein Ende gesetzt. Ich hätte noch mehrere Zünfte mir angucken können, aber dann ist das Archiv eingestürzt und dann war klar, okay, jetzt an dem Punkt mache ich ein Ende. Ich hatte Gott sei Dank Digitalisate und hatte die Quellen auch, die ich bearbeiten wollte, schon bearbeitet. Ich hätte es noch größer machen oder noch länger schreiben können und mir noch gerne weitere Zünfte angeguckt. Das war dann einfach nicht möglich. So, und das war auch viele Jahre nicht möglich. Weil ausgerechnet diese Quellen, die ich verwendet habe, waren restaurierungsbedürftig. Ich weiß gar nicht, ob die schon wieder da sind sozusagen. Das heißt, Forschung ist dann ganz lange nicht möglich gewesen. Es gab Mikrofilme, die aber schlechte Qualität hatten und wo bestimmte Quellenkritik natürlich auch nicht mehr möglich ist, wenn du das Original nicht hast. Und kannst es nur erahnen, auch wenn die Ablichtung schlecht ist. Abgesehen davon, dass ich sozusagen schon ein DFG-Projekt fast durch hatte zur Digitalisierung zweier Quellenbestände im Stadtarchiv. Das wäre meine Habil gewesen. Und das war dann nicht mehr möglich. Das heißt, ich musste mich komplett neu orientieren mit, was mache ich als Habil, also mit der Frage nach dem Habil-Thema, mit den Quellen. Ich musste auch erstmal damit klarkommen, dass einer meiner Lieblingsarchive, das war ja ein großes und sehr altes Archiv, einfach nicht mehr existierte. Ich wohne im gleichen Viertel auch, wo das Archiv eingestürzt ist. Also von daher, es hatte so weitere Konnotationen. Und dann habe ich mich ganz schnell auf irgendwas anderes beworben, und zwar auch in eine andere Epoche, auf 20. Jahrhundert Wirtschaftsgeschichte in Spanien, und bin dann erstmal nach Barcelona gegangen und habe dort in einem ERC-Projekt an einer der drei Universitäten in Barcelona gearbeitet. Das war so die persönliche Konsequenz für mich. Ich glaube, das mit dem Forschen betrifft dann viele noch, dass wenn so ein Archiv nicht mehr existiert, Geschichte nicht mehr nachvollziehbar ist oder nur noch ganz schwer oder thematisierbar überhaupt. Und Corona, ja, in Corona-Zeiten, ich arbeite ja mit Kartenmaterial, in Corona-Zeiten waren die Bibliotheken, in denen ich meine Karten finde, geschlossen. Als sie dann wieder öffneten, waren die Kartensammlungen, hatten keine Priorität. Also ich sitze da oft alleine oder zu zweit oder zu dritt. Also das ist jetzt nicht so ein Material, wo viele dran sitzen, kontinuierlich. Und es sind Extrasammlungen. Man muss sich so mal so eine große Karte vorstellen, die kann man nicht einfach an so einem ganz normalen Lesebereich-Tisch öffnen, sondern es müssen große Tische sein und so weiter. Das heißt, diese Sammlungen sind immer extra untergebracht und dann gibt es dafür meistens, also fast in allen Bibliotheken, ich war auch extra Leseräume dafür. Und auch in Corona-Zeiten, als die Bibliotheken wieder aufgemacht haben, ist das natürlich nicht die Priorität. So. Das heißt, die haben dann noch viel später aufgemacht, als das möglich war. Also als die Bibliotheken geöffnet haben. Und dann kommt hinzu, naja, also die Idee war, methodisch mir alle möglichen Sammlungen anzugucken und durch Deutschland zu reisen. Ich hatte auch einen großen Teil schon gemacht, aber noch nicht alle Karten gesehen. Das war natürlich auch nicht möglich. Selbst als die Bibliotheken wieder auf waren, war dieses viele Reisen und Zug hin und her, das war auch einfach nicht angesagt mit der Corona-Lage sozusagen.
Ja. Ja, und da sind wir auch schon mitten in dem Thema von deinem aktuellen Projekt. Ne? Du hattest schon ein bisschen davon erzählt, dass du dir eben die Karten Europas anguckst und eben so eine Selbstverortung Europas auf die Spur gehst. Mhm. Das ist ein DFG-Projekt, also ein Projekt, was eben von der Deutschen ForscherInnengemeinschaft gefördert wird. Und das heißt Geografien, oder der Arbeitstitel ist Geografien Europas am Ende der frühen Neuzeit. Wie können wir uns das vorstellen? Du gehst in die Bibliotheken, guckst dir diese Karten an aus einem bestimmten Zeitraum und dann?
Also es hat natürlich viel, viel auch Lesen und Forschung im Vorhinein bedurft, weil ich einfach nicht mich mit Karten auskenne. Ich bin keine Geografin und keine Kartografin, ich bin Historikerin. Und ich hatte aber Karten gesehen, die auch, als ich wegen was ganz anderem unterwegs war, und die eben Europa ganz anders visualisierten. Und zwar zum Beispiel bis zur Sahara-Grenze, also mit Teilen Nordafrika, bis Jerusalem, teilweise bis zur arabischen Halbinsel, also das, was heute Irak, Iran und Saudi-Arabien wäre, dafür ohne skandinavische Länder. Und das hat mich dann irritiert, dass ich dachte, heute denken wir Europa relativ einheitlich geschlossen und klar abgegrenzt, geografisch. Und dann solche Karten zu sehen, hat mich irgendwie irritiert. Und Irritation ist immer gut, das ist dann, wo ich dann Interesse kriege und anfange zu wühlen, wie so eine Wühlmaus im Archiv. Und dann habe ich ein bisschen natürlich dazu gelesen, was andere schon geschrieben haben. Auch, was es schon zum Mittelalter dazu gab. Ich habe mich mit Kartografiegeschichte auseinandergesetzt, mit Geografie, mit kritischer Geografie, mit Humangeografie. Also ganz andere Bereiche, in die ich reingucken musste, um mir überhaupt anzueignen, wie lese ich so eine Karte.
Aha.
So, und und dass ich sie in Kontext setzen kann. Wie war es vorher, wie war es hinterher? Schulbuchproduktion gibt es ja noch nicht. Das fängt dann eben Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts erst an. Und da ist sozusagen das Bild auch relativ abgeschlossen schon. Das heißt, ich musste mir die Vorgeschichte angucken und wie dann ein bestimmtes Bild von Europa massifiziert wird im Sinne von, das geht dann in die Schulproduktion über und auch in die Massenproduktion von Kartenwerken. Genau, und das ist meine Idee, zu mir viele Karten anzugucken und die verschiedensten, also eine Offenheit festzustellen in den kartografischen Grenzen Europas und wie sich allmählich diese Karten vereinheitlichen und ein geschlossenes Bild von Europa, und zwar ganz klar abgegrenzt. Das heißt, es wird auch immer deutlicher, was nicht dazugehört. Und das macht ja sozusagen eine Konstruktion Europas auch aus, dass man nicht nur das eigene definiert, sondern das, was nicht dazugehört. Und das funktioniert zum Beispiel über Grenzensetzung und über viele andere Mechanismen oder Technologien wie Techniken im Sinne des Techné, sowie Farbsetzung, Linienziehung, Beschriftung. Ne? Also ich muss noch nicht mal eine Linie ziehen oder mit Farben arbeiten. Ich kann einen Teil von einer Geografie stark beschriften und dann höre ich irgendwann damit auf. Und das setzt auch das eigene und das andere deutlich.
Ja.
Macht es deutlich. Genau, und diese Technologien versuche ich herauszufinden und in welchen Karten das passierte, wie diese Verbreitung war und wie es sozusagen in der kartografischen Entwicklung dazu kam, dass wir nur noch ein bestimmtes Bild von Europa haben und auch ein sehr abgegrenztes Bild von Europa. Also bis hin, dass heute das Mittelmeer keine Verbindungslinie ist oder also für die Händler seit den Phöniziern war das ja so, dass es einfach eine Verbindungsstraße war, weil über das Mittelmeer Handel betrieben wurde. Und heute ist das Mittelmeer einer der tödlichsten Grenzen überhaupt auf der Welt. Also eine ganz klare Abgrenzung zu dem, was nicht Europa ist. So. Und das ist auch die Hintergrundmusik, die bei diesem Projekt läuft. Ich möchte bestimmte Debatten, also einwirken in bestimmten Debatten über Europa, um einen Diskurs auch zu versachlichen. Aha. Und deutlich zu machen auch, nee, das war nicht schon immer so. So, auch wenn Gelehrte und in der Antike schon über Europa gesprochen werden, ne? Wir kennen den Mythos über die Europa, den griechischen Mythos in der Mythologie und so. Und es gibt auch schon viel Reden über Europa von Gelehrten über die Jahrhunderte hinweg. Das hatte aber immer andere Vorstellungen, also andere geografische Vorstellungen. Das war sehr, sehr, sehr divers, würde ich mal sagen. Genau, und das ist nicht das, was ich untersuche. Also Gelehrtendiskurse sind auch schon viel untersucht worden, sondern ich versuche, ein Bildmedium zu analysieren, das eben immer wichtiger wurde und immer mehr rezipiert wurde in der europäischen Gesellschaft. Aha. Genau, und das mache ich am Beispiel der deutschen Karten. Also ich habe jetzt nicht alle möglichen europäischen Produktionen, sondern weil ich da auch alleine arbeite, das ist jetzt kein riesen ERC-Projekt, wo man 10 Leute draufsetzt, dann könnte man in verschiedene Länder, in verschiedene Archive fahren und so und das miteinander vergleichen, sondern ich mache das halt ein Frau-Projekt und damit war für mich nur in Anführungszeichen, ich habe mich auf die deutschsprachigen Sammlungen konzentriert.
Ich kann mir aber vorstellen, dass das ja schon extrem vieles Datenmaterial liefert.
Ja, hunderte von Karten, hunderte. Ja.
Und wie weit gehst du da zurück historisch?
Also es gibt so eine These in der Kartografieforschung oder in der Kartenforschung, die sagt, es gibt so eine Verdichtung bzw. eine Entwicklung in der Rezeption von visuellen Darstellungen, also in der Rezeption von Karten, um das jetzt mal herunterzubrechen, und bis es dann zum allgemeinen Bildungsgut wurde. Und da sagt man, das beginnt so langsam ab 1700 und geht dann bis ins 19. Jahrhundert hinein, wo es dann tatsächlich ein Massenprodukt wird. Und genau diese Zeit gucke ich mir an. Also ich nehme Karten, ich habe ein paar Karten von 1690 aufwärts, aber die meisten fangen dann 1700 bis 1860, also wo es dann sozusagen in die Massenproduktion geht. Das ist der Zeitraum, den ich mir angucke. Da gehe ich auch weit über die frühe Neuzeit hinaus.
Sehr spannendes Projekt. Ich bin jetzt schon gespannt, was dabei rauskommt.
Dankeschön.
Im Anbetracht der Zeit, wir reden schon einige Zeit, würde ich noch mal so ein bisschen gerne auf deine Zeit in der Wissenschaft kommen. Ne? Das ist ja ein Podcast, der entstanden ist, weil Studierende ihre Masterarbeit und eben auch die Schwierigkeiten ihrer Masterarbeit offengelegt haben, um einfach auch zu zeigen, wie normal das ist, dass man während Abschlussarbeiten struggelt. Und ich finde es eben total wichtig, weil von außen Wissenschaft oder das Bild von Wissenschaft ist oft, man macht das, man findet was raus, man präsentiert das. So, das sieht man irgendwie. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es eben manchmal gar nicht so einfach ist, an diese Daten zu kommen beispielsweise, dass da unvorhergesehene Dinge passieren oder man auf Zufallsfunde manchmal angewiesen ist. Du hast ja promoviert, du hast deine Magisterarbeit geschrieben. Gerade hast du ein DFG-Projekt. Wenn du jetzt zurückguckst auf den Anfang deiner Laufbahn in der Wissenschaft, gibt es da Sachen, die du gerne gewusst hättest vorher?
Ja, definitiv. Also ich hätte tatsächlich gerne Praxisseminare in Archiven gehabt. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ich hätte gern Paläographie viel mehr. Also ich musste mir das alles mühsam aneignen mit Freundinnen, die sich mit der Schrift auskannten, der frühneuzeitlichen Handschrift. Das sind ja Handschriften. Also ich meine, wir sprechen nicht Druckschrift, das ist vielleicht noch, kann man sich schnell an einem Tag aneignen. Aber Handschriften ist wirklich kompliziert. Das gab es an meiner Uni nicht. Handschriftenkurse. Überhaupt sind wir wenig ins Archiv gegangen. Also gar nicht. Ich kann mich nicht an eine Exkursion erinnern, dass wir ins Archiv gegangen wären. Wir haben das alles gelernt, theoretisch, aber hatten nie ein Archiv von innen gesehen. Das, finde ich, ist ein Muss im Geschichtsstudium, auch Handschriften lesen in den verschiedensten Jahrhunderten, und dass es nicht unter ferner Liefen oder gar nicht stattfindet. Das zum Fachlichen. Ich hätte mir auch mehr, also ich hatte das, weil ich war in der Fachschaft organisiert und wir haben da auch viel diskutiert über Literatur, über Forschung und so, ne? Aber eigentlich finde ich, das ist etwas, was breiter rezipiert werden müsste, schon im Studium. Das Diskutieren darüber, und zwar philosophisch auch. Ne? Was ist Wahrheit? Was ist Realität? Was machen wir hier? Also das Nachdenken über unsere Profession. Und das Dritte ist also so eine Selbstreflexivität, die fehlt mir komplett gefehlt. und die haben wir uns dann selber organisiert, aber das machen viele nicht. Und das Dritte ist, ich hätte mir mehr, gerade als Frau oder als Studentin, als auch als rassifizierte Person, gerne mehr Mentoring gewünscht oder überhaupt Mentoring gewünscht. Ich hatte das gar nicht. Nun hat das auch was damit zu tun, dass ich gerne die Dinge selber mache und selber entscheiden wollte, was ich mache, aber und mir das gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass das irgendwie wichtig ist. Das ist aber in meinem Fach unglaublich wichtig, dass man Mentorinnen oder Mentoren hat, die einem sagen, wie die Institution, wie es an der Institution läuft. Und ich war eben nicht studentische Hilfskraft und habe das dann mir alles mühselig nochmal erarbeitet und auch schmerzhaft erarbeitet, wie eigentlich die Machtstrukturen und überhaupt die Strukturen in unserem Fach funktionieren. So, und das war für mich als Frau schwierig und als rassifizierte Person ist es immer noch eine Hürde für mich.
Ja.
Als Frau nicht mehr und auch nicht als Lesbe. Das bin ich bei weitem nicht die Einzige und das macht, glaube ich, dann auch verändert so eine Fachkultur. Aber es gibt nicht viele nicht-deutsche oder rassifizierte Personen in meinem Fach.
Aha.
Und zwar ganz klassisch in der Geschichtswissenschaft und auch die deutsche Geschichte machen oder europäische, also das gibt es so gut wie gar nicht. Also Professorinnen gibt es gar keine.
Aha.
Also das macht natürlich deutlich, wie die Entwicklung auch ist oder wie sie eben nicht ist.
Ja.
Und das hätte ich mir mehr gewünscht, dass wenn man an der Universität oder in der Forschung bleiben möchte, es geht ja gar noch nicht mal um Universität, dass man dann die Möglichkeiten hätte mit Mentorinnen und Mentoren zu reden, die einem die Geheimnisse erklären oder eben nicht sie als Geheimnisse zur Hand haben.
Ja, ja, das ganze implizite Wissen, was so da in Universitäten oder in der Akademie so da ist. Gut, wir sind schon zeitlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Mugel, ich hätte noch Stunden mit dir weiterreden können. Vielleicht vertagen wir das außerhalb des Podcasts mal. Und vielen, vielen Dank dafür das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal herzlich für die Einladung und finde das ganz großartig und hoffe, dass ich darüber, was ich erzähle, mehr Menschen motivieren kann, Geschichte zu studieren. Und zwar auch kritisch.
Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Außerdem können Sie dem Zentrum für Geschlechterstudien auf Twitter folgen oder auf Instagram oder auf Facebook oder Sie gucken sich mal unsere Website an. Und wie immer gilt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, also bis bald.